Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Friede des Herrn sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Ich möchte alle ganz herzlich heute begrüßen. Hier im Gemeindehaus Marienberghausen, und ich weiß, dass hinter mir ein Handy liegt und alles aufnimmt. Und deswegen grüßen wir auch alle, die den Gottesdienst in der kommenden Woche dann oder vielleicht auch heute noch, ich weiß nicht, wann es online geht, dann auch mit uns feiern werden. Und wir sollen auch wissen, dass sie jetzt mit dabei sind. Ich danke für das schöne Klaviervorspiel und die Begleitung, die noch kommt. Freuen wir uns drauf. Es ist immer gut, wenn man, das ist ja bei uns Christen so, da gehört einfach Musik, auch das Singen mit dazu. Das ist Ausdruck unseres Glaubens. Ausdruck des Glaubens ist auch, dass wir nicht nur an uns denken, sondern auch ja, an andere. Und deswegen steht jetzt in der Ordnung der Kirchengemeinde Marienberghausen, ich soll das zur Kollekte sagen an der Stelle. Also, die Kollekte, der Klingelbeutel, muss ich dazu sagen, ist heute oder im Februar bestimmt für den Besuchsdienst und die Seniorenarbeit hier in der Gemeinde. Und die Ausgangskollekte, die von der Landeskirche her bestimmt ist, ist für die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe, für Menschen mit Behinderungen, dabei sein trotz Handicap. Menschen mit Behinderungen stoßen im Alltagsleben immer wieder auf Hindernisse, die ihnen das Leben erschweren. Kirchengemeinden und diakonische Einrichtungen wollen Barrieren überwinden, dass alle mit und ohne Handicap dabei sein können. Das finde ich eine gute Sache. Ja, und ich glaube, es ist ja alles schon berücksichtigt bei den Neubau, dass man keinen kaum Treppen hat und dass man einfach auch mit Rollstuhl oder Rollator gut hier reinkommen kann. Das ist ja schön, wenn das schon hier ein Stück weit berücksichtigt ist. Deswegen haben wir mal einen Haarscheid neu gebaut. Da gab es immer zwei Stufen. Wenn eine noch wackelt, können Sie sich vorstellen, wie das mit dem Rollator ist, da rauf zu gehen, da auch eine wackelnde Stufe. Ich bin froh, dass das bei uns auch vorbei ist. Ja, am Ausgang sammeln wird ja auch gesammelt für die Ukraine und Diakonie Katastrophenhilfe. Ja. Das andere kommt später. Und jetzt freuen wir uns erst einmal, dass wir miteinander singen dürfen. Das erste Lied 577, 1 bis 6.
Thank you.
heute Morgen mit dem Wochenspruch dieser Woche. Das ist immer so ein Vers, der für jeden Tag ein Losungsvers und für die Woche auch so ein Vers, der einen begleiten soll. Manchmal sind das so richtig ermutigende und auffordernde Wörter und manchmal auch so ein bisschen zum Nachdenken anregend. Ich finde das immer so schwierig, wenn ich solche Worte dann sagen muss, aber es ist ja auch vielleicht ganz gut, dass man mal zum Nachdenken angeregt wird, wie heute, Hebräer 3, Vers 15, wo es heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket euer Herzen nicht. Kommt, lasst uns anbeten. Lieber himmlischer Vater, wir kommen heute Morgen zu dir und bringen das all das mit, was uns aus der vergangenen Zeit, in der vergangenen Woche, vielleicht auch aus dem ganzen Leben, immer wieder belastet und was wir nicht loswerden können. Vor allen Dingen auch bringen immer wieder so viele Stimmen an unser Ohr, manche vertrauenswürdige und vertraute, aber auch manche Stimmen, bei denen wir auf der Hut sein müssen, weil sie uns nicht gut tun. Nicht immer können wir das eine vom anderen und die eine Stimme von der anderen unterscheiden in unserem Leben. Oft haben wir uns schon falsch entschieden, falsch gelegen und falschen Stimmen vertraut, die uns auf Irrwege, auf Abwege geführt haben, die uns verleitet, letztlich geschadet haben. Unser Vertrauen wurde missbraucht und verletzt. Manche Stimme, der wir unsere Ohren und vor allem auch unser Herz geöffnet haben, haben letztlich tiefe Wunden in unser Leben geschlagen. Ja, wir wünschen uns oft so sehr, wieder Vertrauen mehr zu haben zu den Menschen. Und manchmal, wenn man das Vertrauen zu Menschen verloren hat, verlieren wir es ja auch zu dir, Herr. Warum kommen wir heute neu zu dir? Der du eigentlich vertrauenswürdig bist, der du immer wieder Kontakt zu uns Menschen aufgenommen hast, zu uns sprechen willst, um uns nicht nur zu begegnen, sondern in deinen Worten zu trösten, zu helfen und oft auch zurechtzubringen. Verzeih uns, wenn wir oft nicht deine liebevolle, mahnende Stimme gehört haben, sondern sie überhören wollten. Vergib uns, wenn wir anderen Stimmen mehr Vertrauen geschenkt haben als dir. Mach uns jetzt ruhig. Bring die vielen Stimmen, die Unruhe, all die Dinge, die uns belasten, alles, was Forderungen an uns stellt, was unsere Gedanken beschäftigt, zur Ruhe und hilft, dass wir dir begegnen können in deinen Worten. Ja, rede du selbst zu uns in deinem Wort. So rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Und wir singen miteinander, aus der Tiefe rufe ich zu dir. Wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Darum sei Gott die Ehre. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Wir wollen jetzt hören auf das Wort der Schrift lesen.
Der Lesungstext für den heutigen Sonntag steht im Lukasevangelium, Kapitel 8, die Verse 4 bis 15, vom Sämann. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu ihm eilten, redete er in einem Gleichnis. Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Und einiges fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und einiges fiel auf gutes Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Als er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis bedeute. Er aber sprach: Euch ist's gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, den anderen aber in Gleichnissen, damit sie es nicht sehen, auch wenn sie es sehen, und nicht verstehen, auch wenn sie es hören. Das Gleichnis aber bedeutet dies: Der Same ist das Wort Gottes. Die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören, danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels, das sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Doch sie haben keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie, und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten, in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Halleluja.
Auf das Wort Gottes antworten, indem wir uns sagen, dass wir Glauben bekennen, wie es alle Christen auf der Erde tun. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Wir nehmen wieder Platz und singen das Lied 591. Jetzt stehen da keine Strophen hinter. Ganz einfach, es hat nur eine. Und das ist jetzt so eine Sache, was macht man mit einer einen Strophe 591? Die könnte man mehrmals singen, aber wir singen sie jetzt einfach mal einmal durch mit Begleitung und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht das stimmt, ist das ja sogar ein Kanon. Aber ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Mal schauen. Einmal sehen wir es so durch. Hier und den Einsatz da. Bin ich so gut wie meine Frau, die muss aber heute Dienst tun als Organistin im Bergbau und der Ausstattung. Sonst hätte ich ihr gerne mitgebracht. Die ist halt auch auf der anderen Seite beschäftigt. Ja, dann probieren wir es noch einmal gemeinsam und dann vielleicht zweimal so. Heute hören wir ein Wort des Predigttextes aus dem Alten Testament. Aber erst noch einmal, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Herrn und unserem Vater, unserem Herrn, unserem Jesus Christus. Der Predigttext, habe ehrlich gesagt noch nie drüber gepredigt. Ich bin 40 Jahre als Pfarrer im Dienst gewesen und der war noch nicht dran. Zumindest nicht, als ich dran war. Und dann komme ich nach Marienberghausen und muss mich auf diesen Text vorbereiten. Oh, ein Text aus dem alten Propheten Hesekiel. Oh, das ist so lange her. Wir hören mal drauf. Hesekiel 2 bis Kapitel 3, Vers 3. Einige Verse, ist relativ lang. Ist gut, wenn man dann sitzen bleibt und im Recht steht man auf, aber dann kann man nicht so gut zuhören. Also ich denke, es ist heute hier sowieso besser. Einfach mal auf diese alten Worte zu hören. Und er, heißt so, fängt es an, gemeint ist Gott. Und Gott sprach zu mir, du Menschenkind, tritt auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Und als er so mit mir redete, kam Leben in mich und stellte mich auf meine Füße und ich hörte dem zu, der mit mir redete. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, ich sende dich zu den Israeliten, zu dem abtrünnigen Volk, das für mir abtrünnig geworden ist. Sie und ihre Väter haben bis auf diesen heutigen Tag wieder mich gesündigt. Und die Söhne, zu denen ich dich sende, haben harte Köpfe und verstockte Herzen, zu denen sollst du sagen, so spricht der Gott, der Herr. Sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Dennoch sollen sie wissen, dass ein Prophet unter ihnen ist. Und du Menschenkind sollst dich vor ihnen nicht fürchten, noch vor ihren Worten fürchten. Es sind wohl widerspenstige und stachelige Dornen um dich und du wohnst unter Skorpionen. Aber du sollst dich nicht fürchten, vor ihren Worten und dich vor ihrem Angesicht nicht entsetzen, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs, sondern du sollst ihnen meine Worte sagen. Sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Aber du, Menschenkind, höre, was ich dir sage und widersprich nicht, wie das Haus des Widerspruchs. Tu deinen Mund auf und iss, was ich dir geben werde. Und ich sah und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle. Die breitete sie aus vor mir und sie war außen und innen beschrieben und darin stand geschrieben Klage, Ach und Weh. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, iss, was du vor dir hast, iss diese Schriftrolle und geh hin und rede zum Haus Israel. Da tat ich meinen Mund auf und er gab mir die Rolle zu essen und sprach zu mir, du Menschenkind, du musst diese Schriftrolle, die ich dir gebe, in dich hinein essen und deinen Leib damit füllen. Da aß ich sie und sie war in meinem Mund so süß wie Honig. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Rühre unsere Herzen an, dass sie dein Wort recht verstehen. Amen. Eine schwierige Zeit, in der sich der Hesekiel befindet, das haben wir vielleicht rausgehört. Und wenn ich dann nochmal umschlage und gucke mir den ersten Vers beim Propheten an, dann beginnt das ganze Prophetenbuch so. Im 30. Jahr, am 5. Tage des 4. Monats, als ich inmitten der Weggeführten am Fluss Kebar war, tat sich der Himmel auf und ich sah Erscheinungen Gottes. Das wäre doch mal was, wird jetzt mancher auch gedacht haben. Das wäre doch mal was, wenn Gott sich uns wirklich mal nicht nur in der Predigt eines Pastors oder wenn wir die Bibel lesen offenbarte, sondern wenn wir da wirklich mal ja, ihm begegnen würden, wenn er sich uns mal wirklich zeigen würde, wenn wir mal den Bereich des Nichtsehend und blinden Vertrauens verlassen könnten, weil Gott sich so mal sichtbar uns zeigen würde. Habt ihr nicht auch schon mal so gedacht? Ja, wenn die Propheten, die haben das doch so erlebt. Muss doch irgendwie erhebend gewesen sein. Wir wünschen das manchmal, weil wir der Meinung sind, dass es uns dann leichter fallen würde, zu glauben, Gott zu vertrauen, ihm unser Leben anzuvertrauen und vielleicht auch auf sein Wort zu hören und danach zu handeln, weil wir irgendwie dann uns näher mit Gott verbunden fühlten. Aber Vorsicht, wissen wir, was wir uns da wünschen? Hesekiel hat sich das nämlich nicht gewünscht, dass Gott so unmittelbar in sein Leben tritt. Und wenn ich jetzt auf andere Propheten mal schon schaue, wie war das bei Mose? Mose war in der Wüste unterwegs, hütete Schafe. Aus Neugier trat er an diesen Dornbusch, der da nicht verbrannte, und hörte eine Stimme und die krempelte so sehr sein Leben um. Er war dann kein Schafhirte mehr. Er musste so viele Jahre das Volk Israel führen, aus Ägypten befreien, durch die Wüste führen. Er hat so viel, sein ganzes Leben wurde umgekrempelt. Ob er sich das damals gewünscht hat in der Wüste, als diese Stimme zu ihm sprach? Jesaja betritt einmal den Tempel in der Freude der Anbetung für Gott und dann sieht er tatsächlich Gott und er fällt auf die Erde, er bricht zusammen vor der Heiligkeit Gottes und Gott muss ihn da wieder erstmal entsündigen und mit einer glühenden Kohle, die Engel vom Altar bringen, so wird es beschrieben in Jesaja 6. Ja. Und gehen wir mal ins Neue Testament, Paulus, der war unterwegs nach Damaskus. Da tritt ihm Jesus entgegen, hat er sich nicht gewünscht. Er war ja eigentlich ein Verfolger der Christenheit. Und das hat ihn so durcheinander gebracht, dass er 3 Tage lang blind war und innerlich solche Kämpfe durchleiden musste, wie das dieser Jesus, den man gekreuzigt hatte, weil man dachte, er wäre ein Gotteslästerer, wie das zu seinem alttestamentlich-jüdischen Glauben passte. Und es musste passen und es muss auch heute passen. Es geht sonst nicht, sonst können wir nicht an diesen Gott glauben. Da hat solche Nöte dadurch erlebt und sein Leben wurde genauso umgekrempelt wie bei Mose und bei Jesaja und bei Hesekiel und ich könnte alle Propheten durchmachen und das wäre da vielleicht dann doch ein bisschen viel, aber nur mal so eine kleine Erinnerung an die Zeit, Weihnachten ist noch nicht ganz so lang her, die Epiphaniaszeit ist nun mit heute endlich tatsächlich vorbei, jetzt erinnere ich nochmal an Weihnachten, aber ganz ehrlich, wie war das, als Maria, er hörte durch den Engel Gabriel, du wirst schwanger werden? Wie begann der Engel seine Botschaft? Fürchte dich nicht.
Die Hirten auf dem Felde, die Engel traten zu ihnen und wollten sie nach Bethlehem schicken, aber wie fingen sie an zu reden? Fürchtet euch nicht! Also wenn die Welt Gottes uns begegnet, ist das immer ein bisschen furchterregend. Ich habe lange überlegt, ob ich das jetzt, weil das ja alles so alttestamentlich und so lange her und das war früher, einfach mal so erzählen darf. Ich habe mich Jahrzehnte darum gedrückt und gesagt, das will ich nicht erzählen und will da eigentlich nicht drüber predigen. Aber es ist die Wahrheit. Als meine Mutter ihr erstes Kind, meine große Schwester, die ich nie kennengelernt habe, jetzt wissen Sie schon, wo es hingeht, ja, ins Krankenhaus fahren musste, damals noch in der DDR, wo es kein Antibiotikum, Penicillin, sagte man früher, gab. Und sie hatte ja nur Blinddarmentzündung, aber der war durchgebrochen. Und sie fuhren dann durch so eine Toreinfahrt, die war ziemlich dunkel. Gab ja noch nicht so viel Elektrolicht wie heute. Hatte man da schon, aber hat man noch nicht überall hingebracht, das war ja auch teuer. Und dann sagte meine Schwester, oh Mutti, schau mal, ist das nicht herrlich in dieser dunklen Toreinfahrt? Die Engel Gottes auf der Wiese und wie die Blumen blühen und wie die alle, auch wie schön. Sie freute sich. Meine Mutter wusste, was kommt. Fürchte dich nicht. Man spricht ja nicht so gerne drüber, aber wenn die Welt Gottes uns begegnet, begegnet sie uns. Und das können wir nicht machen, das konnte meine Mutter nicht machen, das konnten die Propheten nicht machen, die Hesekiel konnte das nicht machen. Weil das eine Sache Gottes ist. Wir können uns vieles wünschen, aber wir können es nicht machen. Und vielleicht weiß ich auch gar nicht, ob wir es uns wünschen sollen, denn der Welt Gottes zu begegnen, kann auch ganz furchterregend sein. Manchmal liegt es ja daran, weil wir Menschen, nicht weil Gott so furchtbar ist, sondern weil wir Menschen so furchtbar sind. Vielleicht liegt das ja an uns, dass es vielleicht besser ist, dass Gott sich nicht immer gleich so deutlich zeigt, sonst müssten wir ja vielleicht auch, ja, vielleicht ganz unruhig werden. Denn was haben wir denn, wie gehen wir eigentlich mit der Welt Gottes um, die er uns so schön geschenkt hat? Was machen wir aus ihr? Was machen wir mit dem, was Gott uns gegeben hat, aus unserem Leben und mit der Welt? Wir beuten die Erde aus, wir verpesten die Umwelt, da kann man ja heute gut predigen, weil das ja alle mit einverstanden sind, nehme ich mal an. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, in meiner Kindheit waren die Straßen noch nicht so vermüllt, wie die heute sind. Ich wundere mich, obwohl man so viel von Umweltschutz und Naturschutz redet, ist heute eigentlich dreckiger in unserer Umwelt, wenn man an die Autobahnen kommt, als früher. Wir hatten mal Amerikaner zu Gast, die haben gesagt, was ist das in Deutschland so sauber, wenn die heute gehen. Sieht das anders aus. Ja, komisch eigentlich. Wir haben das doch, wir hören das doch, wir reden das und es wirkt irgendwie kontraproduktiv, manchmal habe ich den Eindruck. In Europa haben wir zwei ganz furchtbare Weltkriege erlebt, die Menschen erschüttert haben. Millionen von Menschen in vielen Völkern hat es das Leben gekostet. Menschen wurden verführt, vergewaltigt, vertrieben. Zerstört an Leib und Seele. Ich bin selber ein Flüchtlingskind, meine Eltern stammen von drüben, ich bin adelig von drüben. Ja, so viel. Ich bin zwar hier geboren, nützt ja gar nichts. Die Wurzeln liegen woanders. Ja, hat man manchmal auch hier gemerkt, im Rheinland. Hier ist alles so, ja vielleicht evangelisch, beim im katholischen Rheinland groß geworden. Da hat man das gemerkt, dass wir Fremde waren. Ja. Deswegen kein Wunder, wenn man dann überall, auch vor allem Waldbrüll liest, nie wieder Krieg, schön an der Mauer. Und heute sollen Kinder durch die Lehrer wieder kriegstüchtig gemacht werden. Entschuldigung, dass ich das so drastisch sage. Ich habe da kein Verständnis für. Wenn das alles wäre, sollen wir mal von den großen Dingen weg, kann man eigentlich heute noch Leuten vertrauen? Den Politikern mit der Wahl ist ja schon immer schwierig. Ja, ich will keine Versicherungsvertreter zu nahe treten, aber was wird uns durch Versicherung alles versprochen, wenn wir den Vertrag unterschreiben? Hoffentlich wird es auch eingehalten. Der Ehepartner vor dem Traualtar, der uns ewige Treue verspricht, bis er was Besseres findet. Die Freunde, die so lange zu uns stehen, so lange, solange sie etwas von dieser Freundschaft haben, und keine Nachteile von dieser Freundschaft bei beliebteren Menschen dafür einstecken müssen. Gibt es nämlich auch. Wenn ich mit dem befreundet bin, dann muss ich das nicht zurückziehen, sonst mögen die mich ja nicht mehr. und denken, das wäre alles nur auf dem Schulhof so. Das gibt es auch unter Erwachsenen. Traurig. Früher waren die Haustüren offen. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich vor über 30 Jahren hierher kam, da hieß es, Herr Pastor, kommen Sie rein, ich mache Ihnen doch die Tür nicht auf. Das müssen Sie aber wissen, das müssen Sie lernen. Hier ist bei uns immer offen. Heute ist alles verrammelt und verriegelt und durch Sicherheitsfirmen muss alles überwacht werden. Wem kann man und wo kann man überhaupt noch vertrauen? Wir Menschen haben ein Problem, stellen wir plötzlich fest. Oder sind wir Menschen vielleicht das Problem? Jedenfalls war das zur Zeit des Hesekiels so. Geh mal wieder zurück. Wo befindet er sich? Im 30. Jahr, am 5. Tag des 4. Monats. Jedenfalls, und wo befindet er sich? Nicht im Land Israel, wo er eigentlich hingehört, sondern Nebukadnezar, der König von Babylon, hatte 587 vor Christus das Land Israel erobert und die Bevölkerung komplett, fast komplett, ein paar Reste sind immer übrig geblieben, haben sich in Höhlen versteckt und die hat er nie gekriegt, aber die meisten hat er alle nach Babylon verschleppt. Das war so seine Politik, dann habe ich die unter meiner Knute und dann können die in ihrem Heimatland nicht wieder Rebellion üben gegen mich. Ja, so sind die Mächtigen dieser Welt. Die wollen immer nur die Menschen unter ihre Knote bringen. Aber jetzt setzen die Israeliten in Babylon. Wer es nicht glaubt, ich war im Pergamon-Museum vor vielen Jahren. Leider ist das jetzt geschlossen. Ich wollte schon sagen, fahrt mal dahin und guckt es euch an. Da ist nicht nur das Ischtar-Tor von einem deutschen Forscher ausgegraben und nach Berlin gebracht. Kann man darüber diskutieren, wie man will. Aber dann geht man durch dieses babylonische Ischtar-Tor. Da ging man da so durch diese durch. 150 Meter diese Prozessionsstraße nach lang, fantastische blaue Ziegeln und dann einmal um die Ecke waren ganz viele Vitrinen und als ich davor stand vor vielen Jahren, sah ich hebräische Buchstaben in den dort ausgestellten Schalen und Krügen. Ich wusste also, aha, kann man in Berlin nachgucken, die Israeliten waren wirklich in Babylon, die stammen alle aus Babylon, da stammt das her und die Babylonier hatten keine hebräischen Buchstaben, nur mal so am Rande, die hatten eine andere Schrift. Also das stimmt. Israel war in Babylon. Und das hat auch seine Gründe. Ja. Du Menschenkind, so heißt das hier in Vers 3. Ja. Ich würde zurückblättern, weil ich gerade auf der Erste. Ja. Du Menschenkind, ich sende dich zu den Israeliten, zu dem abtrünnigen Volk, das von mir abtrünnig geworden ist. Sie haben ja eigentlich nicht nur in dem Sinne Gott den Laufpass gegeben, dass sie vielleicht sich andere Götter ausgesucht haben, sondern in allem haben sie sich immer wieder an anderem orientiert. An der Welt, an dem, was man sagt, was die Umwelt so sagt. Die Götter, die Glaubensrichtungen waren ja viel schöner. Und was ist für unser Gottesdienst? Nichts gegen die schönen Blumen hier und das schöne Gemeindehaus. Aber was, ja, man könnte das alles mit viel Brimborium machen. Und dann kann man die Leute heute noch mit anziehen mit Brimborium. So war das früher. Der Tempel, wo den Israeliten nur die Leviten gelesen wurden. Naja, es könnte ja fast so sein, dass sie jetzt auch so denken, ich hätte ihnen ja heute Morgen nur die Leviten gelesen. Aber das war genau die Aufgabe der Leviten, der Pastoren der damaligen Zeit, den Menschen das Wort Gottes vorzulesen, es ihnen beizubringen, es ihnen einzuschärfen und vielleicht dazu sie zu bringen, das, was Gott in der Bibel sagt, was in den Geboten sagt, auch zu tun, in ihr Leben umzusetzen. Das war genau die Aufgabe des Stammes Levi im Alten Testament, in der Zeit des alten Israel. Deswegen kommt da unser Ausdruck her, Leviten lesen. Also im Grunde genommen geht es ja nur darum, dass man die Bibel auslegt, dass man den Menschen das Wort Gottes nahe bringt. Aber die Predigt ist an dieser Stelle Gott sei Dank noch nicht zu Ende. Das wäre es nämlich. Dann hätte ich nur Leviten gelesen. Ja, das wäre es nicht. Das bringt es nicht. Jetzt kommt das Eigentliche, das Wichtigste. Und ich hoffe, Sie hören nochmal genau zu, weil jetzt geht es um das Überwältigende und Umwerfende. Denn auch wenn wir Menschen manchmal nicht nur ein Problem haben, sondern das Problem sind, so bleibt Gott bei diesen Problemen überhaupt nicht stehen. Also ich hoffe, das haben wir auch schon mitgekriegt, dass Gott sich, und das war immer so, dass Gott sich zu den Menschen auf den Weg macht. Ich habe immer versucht, auch in allen Konfirmandenunterrichten zu sagen und den Kindern beizubringen, den Jugendlichen und allen Menschen immer wieder, die Bewegung in der Bibel ist nicht, dass die Menschen Gott suchen. Das ist nirgendwo zu finden. Ganz selten, dass einer mal sagt, ich suche Gott und ich finde ihn nicht. Das ist immer das Gegenteil. Gott sucht die Menschen und findet sie manchmal nicht und findet sie manchmal doch. Aber es ist die Bewegung geht immer von Gott aus. Und auch hier, Hören wir doch nochmal auf den ersten Vers des Predigtstextes. Und er, Gott, sprach zu mir, zu diesem Hesekiel, der da in Babylon sitzt, mit den Weggeführten. Nimmt Gott Kontakt auf. Nicht Hesekiel zu ihm, sondern umgekehrt. Gott nimmt Kontakt auf. Du Menschenkind, stell dich auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Und als er so mit mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße und ich hörte dem zu, der mit mir redete. Ist das nicht fantastisch? Ja, viel zu schön, um wahr zu sein. Eigentlich hätte Gott mit seinem Volk Israel fertig sein können, so wie sie ihr Leben bisher geführt haben. Gott hatte so viele Male, so durch so viele Propheten, durch so viele Leviten immer wieder versucht, sein alttestamentliches Volk aus Ägypten in ein Land geführt, das Milch und Honig führt, in denen es ihnen gut gehen soll. Milch und Honig bedeutet es, ich will, dass es euch dort gut geht. Ich will euch nicht niedermachen, nicht niederknüppeln. Ich bin ein guter Gott. Ich will, dass ihr ein schönes Leben führen könnt. Ich will mit euch leben. Und sie haben sich immer wieder von ihm abgewandt, bis hin, dass nicht nur furchtbarer Götzendienst getan wird. Wir haben dann immer die Vorstellung davon, dass man dann anderen Göttern dient, in eine andere Kirche geht, sagen wir mal so. Nein, nein. Diese Götter der damaligen Zeit verlangten Opfer, von denen möchte ich hier gar nicht reden. Von denen wollt ihr auch gar nichts wissen, was da alles gelaufen ist. Das war so furchtbar, so menschenverachtend und so blutrünstig. Ich schweige lieber davon. Und da hat Gott gesagt, das will ich doch gar nicht. Ich will nicht, dass die Menschen sterben. Ich will, dass ihr lebt. Was macht ihr denn da mit diesen komischen? Und voller Folge, sie hörten nicht drauf und sie verfielen dann noch in Neid und Betrug und Mord und Mordlust. Das alles kam dann dabei heraus. Und alle Umkehrrufe der Propheten Jesaja, Jeremia, ja, Joel, Amos, wie auch immer, ich könnte sie alle aufhören, Elia schon viel früher, es half alles nichts. Immer wieder, jede neue Generation brauchte einen neuen Umkehrruf. Und jetzt sitzen sie in Babylon, weil Gott einfach mal gesagt hat, gut, wenn ihr nicht wollt, dann lass euch mal laufen, mal sehen, was daraus wird. Aber nicht, wie wir das so sehen, in so einem negativen Sinne, sondern vielleicht werden sie dort vielleicht mal zur Besinnung kommen. Übrigens ist das auch der Fall gewesen. Das ist mir ein ganz großes Anliegen an dieser Zeit. Vielleicht mal, das habe ich noch nicht mal vor, es muss jetzt hier rein. Denn in Babylon hat man sich endlich daran erinnert, was diese ganzen Propheten, die ich gerade genannt habe, gesagt haben und dass sie wahre Worte gesprochen haben, dass das richtig war, dass die Gerichtsankündigungen alle zutreffend waren. Und den Amos und den Jesaja und diese alle weggeschmissen hatten doch ein paar Leute aufgehoben und dann zusammengestellt. Und ich hatte gerade die Bibel, das Testament in der Hand. Das ist in Babylon so entstanden. Da hat man sich daran erinnert. Es hat was genutzt. Gott hat sie in die Tiefe geführt, damit ein Neuanfang möglich wird. Und er kann dort neu. Und er fängt jetzt mit Hesekiel nochmal neu an. Denn Gott sucht und findet uns Menschen. Und er drückt uns, wenn Gott uns begegnet, nicht nieder. Das passiert automatisch, weil wir vielleicht vor der Heiligkeit Gottes zurückschrecken. Habe ich gerade am Anfang so ein bisschen erzählt. Vielleicht wollten wir es uns gar nicht wünschen. Aber wenn uns Gott begegnet, ist es dann nicht sein Ziel, dich in den Staub zu drücken, sondern genau das zu tun, was ja, er bei Hesekiel getan hat und bei allen anderen. Er stellte mich auf die Füße, er richtete mich auf. Der Geist Gottes kam mich und stellte mich wieder neu auf die Füße. Das ist das, was Gott tut. Und wenn manche Menschen Begegnung mit Gott vielleicht da unheimlich und unangenehm erscheint, so ist sie doch etwas ganz Besonderes und Erfüllendes. Wenn Gott in unser Herz hineinspricht, dann will er nur Gutes. Dich aufrichten, dich ermutigen, dich trösten, dich zurechtbringen, dein Leben wieder auf Kurs bringen. Es ist die Liebe Gottes, die uns begegnen will. Er ist Liebe in seiner ganzen Person. Die Liebe Gottes trieb Gott immer wieder zu uns Menschen, diese Bewegung hin. Er zu uns. Damals mit Mose. Er holte sein versklavtes, in Ägypten versklavtes Volk aus dieser Sklaverei heraus. Damals mit Hesekiel. Sie saßen an den Bächen Babylons und weinten. Das war nicht Gottes Ziel. Er schickte Hesekiel und sagte so, und jetzt muss jetzt anders werden. Ich rede wieder zu euch. Und damals mit Jesus, als Gott beschlossen hat, ich schicke jetzt mal keine Menschen mehr. Jetzt komme ich selber. Man muss ja manchmal Dinge selber in die Hand nehmen. Kennt ihr das? Ja? Man kann immer Leute schicken, aber irgendwann muss der Chef selber mal sagen, tippt alles nichts, ich muss jetzt mal selber dran. Und das hat er beschlossen mit Jesus und ist zu uns Menschen auf Augenhöhe als Mensch zu uns Menschen gekommen. Ganz klein, ganz verletzlich, ganz menschlich, voller Liebe. Klar, wir kennen diese Botschaft. Wir kennen diese guten, tröstenden Worte von der Liebe Gottes. Wir hören sie mit unseren Ohren, mit unseren Sinnen, nehmen wir sie auf. Und ich hoffe, dass jeder auch erfüllt davon heute nach Hause geht, in unserem Herzen. Aber habt ihr das Evangelium auch gefressen? Entschuldigung, dass ich das mal so drastisch sage. Und zwar diesmal nicht im negativen Sinn. Das sagen wir ja schon mal. Das habe ich aber gefressen. Das ist jetzt mal nicht gemeint. Sondern, dass wir es positiv in uns aufgenommen haben. Das ist nämlich das, was mir an dem Text so besonders gefällt und was wir vielleicht auch gerade gehört haben, dass dem Hesekiel gesagt hat, hier ist die Schriftrolle, nimm sie und nicht lies sie vor. Ja, kennen wir schon. Nein, da wäre ja langweilig. Nein, nimm sie in dich selber auf, iss sie auf. Also ich habe mir das Bild vorgestellt, das habe gedacht, was ist denn das für ein Blödsinn? Ja, was ist, soll ich jetzt hier das Papier mal auf... So ist es nicht gemeint, sondern es ist gemeint, dass wir das Wort Gottes wirklich ja, fressen, in uns hinein einessen, dass es in uns eingeht, dass es wie beim Essen uns total erfüllt und uns zurechtbringt. Und wir werden feststellen, es ist süßer als Honig. Und Honig ist was sehr Süßes und was sehr Gutes. Und ich kann mich noch erinnern, die Marienberghauser Kirchengemeinde hatte zu Weihnachten mal Honig verschenkt. Ja, warum wohl? Weil der so lecker ist. Ja, warum wohl wird uns das Wort Gottes als Honig beschrieben? Weil es lecker ist. Weil ihr solltet fressen, ihr solltet lesen, ihr solltet euch darin aufbauen. Erbauungsstunde. Ich kam einmal nach Harscheid, wollte eine ältere Dame besuchen. Klopfte an die Tür, klingelte, machte mir nicht auf. Aber plötzlich hörte ich die sang. Und dann habe ich ans Fenster geklopft an der Küche. Dann hat sie mir dann aufgemacht. Herr Pastor, ich war gerade bei der Morgenandacht. Singen aus dem Gesangbuch. Bibel lesen und beten. Ich habe gedacht, die hält ja Gottesdienst ohne mich. Aber genauso, das geht. Wunderbar. Das man durch das Wort Gottes ja einfach ganz neu mit Gott sich verbinden darf. Dass wir nochmal uns immer wieder nicht nur mit dem Hören damit verbinden, sondern dass wir es so tief in uns hineinlassen, was da geschehen ist. Vor allen Dingen mit Jesus, der sich jedem Menschen angenommen hat. Auch den Armen, den Kleinen, den Ausgestoßenen, an denen alle anderen vorbeigegangen sind. Die waren ihm genauso recht wie alle anderen und vielleicht sogar noch lieber, weil zu denen hat er sich auf den Weg gemacht. Er ist zu denen gegangen, die in tiefem Leid gesessen haben, wie das Volk Israel in den Bächen Babylons, wo sie weinten. Da hat er Hesekiel hingeschickt, um sie zurechtzubringen. Und er kommt in Jesus zu uns, in dein Leid, in deine Traurigkeit, in deine Sorgen, in deine Nöte. Er geht ja nicht einfach drüber hinweg. Jesus weiß, was es heißt, traurig zu sein. Er konnte auch weinen. Kann man nachlesen. Und müsste mal ein bisschen in der Bibel stöbern, wird er feststellen, wie oft er geweint hat. Über Jerusalem, über viele, über den Unglauben, über Menschen, die krank sind. Da ging ihm über den toten Lazarus, da ging ihm das Herz auf und die Augen gingen über, steht so drin, hat geweint. Er wollte an unserer Seite stehen, an deiner Seite. In allem Leiden sind wir nicht alleine. Nicht einmal im Sterben, da steht er an unserer Seite. Du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Weil Jesus da auch schon war. Ja, er ist dort. Dort, wo wir vielleicht am meisten Angst vor haben, wo wir nicht wissen, was kommen wird. Jesus ist da. Er nimmt dich auch dort an deine Hand und führt dich in sein Vaterland. Das ist nämlich die Botschaft von Ostern. Jetzt habe ich Weihnachten bis Ostern alles drin. Ich glaube, es ist gut. Die Predigt muss zu Ende gehen. Ihr merkt das, ja? Aber das ist das Entscheidende. Ja? Dass er uns auch noch eine lebendige Hoffnung gibt. Nicht eine Vertröstung, sondern ich falle ja nicht tiefer als in Gottes Hand. Als ich im September meine schlimme Operation hatte mit dem Tumor hier an der Ohrspeicheldrüse und man mir dann so aufgeschnitten hat, hatte eigentlich gar keine Angst. Und ich war so traurig für meine Bettnachbarn, die dann immer erzählten, wie viel Angst sie gehabt haben vor der Operation. Brauchte ich eigentlich nicht, wusste ja, ich werde ja wieder wach. Entweder freut sich meine Frau oder ich freue mich im Himmel. Und ich freue mich eigentlich immer. Also das darf ich eigentlich wissen. Ja, ich bin in Gottes Hand. Ich darf Gottes Kind sein. Das ist das wunderbare, süße, liebliche Evangelium, das auch zu dem Levitenlesen gehört. Ja, das gehört auch dazu. Deswegen sagt es einmal, damit will ich schließen, der Apostel Johannes in seinem ersten Brief so wunderbar: Seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Tja, das dürfen wir sein, Gottes Kinder. Durch die Liebe Gottes, des Vaters im Himmel. Ist das nicht süß? Süß für unser und erquickend und ermutigend und aufbauend und sättigend für unsere Seele. Amen. Jetzt wollen wir ein schönes Lied von der Liebe Gottes singen. 659. Gibt es noch einige Dinge bekannt zu geben. Folgende Termine: am Dienstag, den 10.02. bis um 19.30 Uhr, Gesprächskreis mit Georg Plaska, denke hier im Gemeindehaus. Am Mittwoch, um 11.02. um 15 Uhr, das Frauenkreis auf hier im Gemeindehaus. Und nächsten Sonntag um 10 Uhr ist Gottesdienst hier mit Predikant Dennis Schönberger. Jetzt habe ich alles Wichtige gesagt. Das, was so drin steht. Jetzt dürfen wir nochmal mit all dem, was uns vielleicht gerade auf dem Herzen ist, vor Gott treten. Ich lade uns ein, dass wir beim Fürbittengebet ein bisschen mitmachen. Immer nach der Aufforderung, lasst uns den Herrn bitten, dann einfach auch mitzusprechen. Herr, erbarme dich. Ja, Herr Jesus Christus, auch Dank dafür, dass wir jetzt zu dir kommen dürfen, der du die Liebe Gottes in Person bist, zu der wir immer wieder kommen dürfen und all das ablegen, was uns bewegt, bedrückt. Und so kommen wir jetzt in der Fürbitte für die Welt, für die Gemeinde, für die Kirche, für die Menschen vor dich. Und so wollen wir beten und den Herrn anrufen für den Frieden. Um den Frieden Gottes und um das Heil für die Welt. Um die Ausbreitung des Evangeliums unter den Völkern. Um die Erhaltung seiner Gemeinde und Kirche. Um die Einmütigkeit aller Gläubigen. und für diese unsere Gemeinde. Lasst uns den Herrn bitten. Herr, erbarme dich. Wir beten für alle, die im öffentlichen Leben Verantwortung tragen, dass Gott ihnen beistehe und sie bei ihren Entscheidungen leite, damit alle in Freiheit und Gerechtigkeit leben können und dass das Zeugnis und der Dienst der Christen nicht behindert wird. Wir bitten dich für diesen Ort, für unser ganzes Land und für die ganze Welt, um Gottes Segen, für unsere Arbeit, um gesunde Lebensbedingungen, um wirtschaftliches Wohlergehen und Frieden in dieser Welt. Lasst uns den Herrn bitten. Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für alle, die unterwegs sind, für die Einsamen und die Gefangenen, für die Traurigen und Ratlosen, für die Kranken und Sterbenden und für ihr Heil, dass Gott sie aus aller Angst und Gefahr errette und ihnen ein Ende in seinem Frieden schenke und ein Neuanfang in seinem Reich. Lass uns den Herrn bitten, Herr, erbarme dich. Nimm dich, Herr, unser gnädig an, rette und erhalte uns, ja, Herr, und nimm dir auch das, was wir als persönlichen Sorgen und Nöten mitgebracht haben, jetzt auf dein Herz. Mach uns frei davon und hilf uns, immer wieder zurechtzukommen. Bring du uns durch die Zeiten. Danke, dass wir nicht allein sind, sondern all das, was uns bewegt, vor dich bringen dürfen und bei dir ablegen dürfen, in den Worten, die du uns gelehrt hast.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in die Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Jetzt lasst uns das letzte Lied miteinander singen. Ach, bleib mit deiner Namen. 347. Über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Und jetzt wollen wir uns nochmal auf das Nachspiel.